mich schon relativ früh fasziniert, so diese Theaterwelt. Und ich glaube, ich war auch immer, also ich habe selber viel Musik gemacht, als ich jung war. Ich glaube, nie so, dass irgendjemand geschrien hat, du musst das als Beruf ergreifen.
Einmal hat mir ein Regieassistent gesagt, da war der zum ersten Mal in der Oper irgendwo und ging dann in Zürich in die Oper zum zweiten Mal und dann haben die auch gestimmt und dann hat er seiner Begleitung gesagt, ach, das haben die in dem anderen Haus auch gespielt.
Nochmal, ich will mich in dem Business nicht verbiegen. Ich glaube, wir sind irgendwie 2025. Wer damit nicht klarkommt, das ist eindeutig ein You-Problem und nicht ein Me-Problem.
Amen. Er ist einer, der die Oper gerne entstauben will und dies auch aktiv tut. Jan-Hendrik Bogen hat Stationen wie Nürnberg und Antwerpen hinter sich. Aktuell ist er aber der Direktor des Konzerttheater St. Gallen, ein tolles Mehrspartenhaus in der Schweiz, da habe ich auch oft gesungen. Jan-Hendrik ist ein ausgezeichneter Casting-Experte und bietet immer wieder jungen Talenten an, bei ihm große Debüts und Erfolge zu verzeichnen. Unter seiner Leitung hat er es geschafft, das Theater St. Gallen in eine neue Generation zu führen und es weiterhin international bekannt zu machen. Er ist also sozusagen die neue Generation der Intendantenwelt. Heute sitzt Jan-Hendrik Bogen bei mir zu Hause an der Kaffeemaschine. Herzlich willkommen bei Classic Doppio.
Vielen Dank, Ineas.
Stimmt es eigentlich, dass man im Intendantenbüro immer Champagner hat?
Leider nicht immer. Also ich manchmal ist er auch einfach aus. Aber
gibt's da wie so ein Abonnement? Also das, der fließt einfach weiter?
Das wäre schön, wenn das irgendwo arbeitsvertraglich geregelt wäre. Ist es aber tatsächlich nicht immer mein Privatchampagner, der wenn er dann fließt, dann ist es.
Gibt es da eine Marke? Es gibt doch diesen St. Gallen.
Ja, tatsächlich. Champagner. Seitdem ich in St. Gallen bin, habe ich meistens diesen Champagner de St. Gall.
Aber der wird nicht in der Champagne angebaut, oder?
Doch. Das ist ja genau das Lustige, weil nämlich dieser St. Gallus, nachdem auch die Stadt benannt ist, auch irgendwann mal durch die Champagne gereist ist. Und dort haben sie auch irgendeinen Acker nach ihm benannt, sage ich jetzt mal so. Und deswegen ist das echt der Champagner aus der Champagne, der auch Champagnerpreise aufrufen darf und der auch sehr gut schmeckt. Ist da. Und der wird allerdings von einem Schweizer Weinimporteur, der auch unser Weinsponsor im Theater ist, in die Schweiz eingeführt. Und da bin ich natürlich immer ganz brav und besorge mir den.
Also ich werde mir das merken, weil ab jetzt, wenn ich bei dir mal am Haus bin, klopfe ich und frage, ob es noch Nachschub gibt. Aber wir haben eigentlich immer leckeren Champagner da getrunken im Theater St. Gallen, ja.
Ich glaube, Ineas, du machst jetzt sozusagen ein bisschen das falsche Bild auf.
Nee, bei dir, man arbeitet immer sehr viel, man hat viele tolle Produktionen, aber das Soziale kommt auch
ja,
nicht
zu
kurz.
Ja, nee, das ist auch wichtig. Aber das geht auch mal mit Prosecco.
Ihr habt ja euer wunderbares Theater frisch renoviert. Das ist eine Seltenheit, dass das so schnell geht. Die meisten Theaterrenovationen dauern. Wie lange dauert es in Köln? 20, 30?
Ich glaube, die sind jetzt in Köln anstatt bei 3 Jahren bei 12 oder 13 Jahren.
Ja, und ihr habt das in 2
Jahren. Drei Spielzeiten.
Drei waren es, ja. Drei. Ganze. Mhm. Okay, aber das ist super schnell, wenn man das mal vergleicht. Und in der Zeit habt ihr weiter gespielt im Umbau, da habe ich auch oft gesungen.
Ja.
War das ein logistisches Meisterwerk?
Ja, also ich glaube, da muss ich mich tatsächlich bedanken bei meinen Vorgängern, weil die das sozusagen auch lange und gut geplant hatten. Aber es war ein ziemliches Meisterwerk, weil ja auch die Werkstätten zum Beispiel in dem Haus, das gleichzeitig saniert wurde, weitergearbeitet haben. Und es war vor allen Dingen auch deswegen so gut, weil wir nicht irgendwie JWD, wie man so bei in meiner kölschen Heimat ganz weit draußen gespielt haben, sondern dass die wirklich vorm Theater eigentlich diesen Umbau, das war so ein Holz-Alu-Bau.
Sehr ästhetisch, finde ich.
Der sehr schön war, ja. Genau auf dem Vorplatz quasi aufgebaut hat. Und das heißt, man konnte da wirklich gut weiterspielen. Und ja, ich bin ja kein Schweizer, arbeite aber sehr gerne in der Schweiz und irgendwie muss ich sagen, so Großbaustellen in Deutschland sind einfach ein Problem derzeit und in der Schweiz offensichtlich nicht so sehr.
Nee, wir machen das ganz schnell. Und wir sind aber jetzt hier bei Classic Doppio und trinken natürlich auch Kaffee. Und du trinkst gerne Kaffee, das weiß ich. Mhm. In der Kantine habe ich dich öfter gesehen mit einer Kaffeetasse. Und der Kaffee, den wir heute trinken, der kommt von der Berliner Röststätte. Die Berliner Röststätte ist ein fantastisches Unternehmen aus Berlin und versorgen ganz viele Menschen hier in Berlin-Mitte besonders mit tollem Kaffee und tollem Gebäck. Meine Lieblingslocation ist an der Ackerstraße, kann ich dir empfehlen. Kann man wunderbar draußen sitzen, auch in der Sonne, wenn sie in Berlin mal nach vorne kommt. Und die Mischung, die wir trinken, heißt Sinfonia.
Okay.
Okay, also du kannst sagen, ob es dann eher schnell oder langsam war. Und daher frage ich dich jetzt, was trinkst du denn für einen Kaffee? Was kann ich dir machen?
Ich würde tatsächlich den Doppio nehmen.
Okay, also wie bei Classic Doppio.
Genau.
Sehr gut.
Bitte sehr. Möchtest du Zucker?
Dankeschön. Nee.
So, wir können auch mit Kaffee, ich stoße immer an. Also okay. Ich finde immer, man kann. Cheers. Mit Gold.
Mit Gold.
Ich habe tatsächlich gewettet, dass du eigentlich die Goldtasse nimmst.
Nee, die sind
weil
sehr schön.
Du hast auch das Publikum kann das nicht sehen, aber ein schönes Armband, auch golden, das passt zu dir. So, Sinfonia. Und welcher Satz?
Ja, Presto natürlich. Das ist tatsächlich mein erster Kaffee des Tages.
Okay, ab jetzt geht's los.
Ja.
Du bist also Intendant. Ich habe bis jetzt Musikerinnen und Musiker interviewt. Hat man den Wunsch als Kind schon, Intendant zu werden? Also bist du eines Tages aufgewacht und dachtest, Mama, ich werde Opernintendant?
Also ich glaube, Kind war ich damals nicht mehr, aber es hat mich schon relativ früh fasziniert, so diese Theaterwelt. Und ich glaube, ich war auch immer, also ich habe selber viel Musik gemacht, als ich jung war. Ich glaube, nie so, dass irgendjemand geschrien hat, du musst das als Beruf ergreifen.
Was hast du gespielt?
Ich habe Klavier gespielt, seitdem ich 3 war, also wirklich sehr früh und war auch relativ lange relativ gut für mein Alter. Irgendwann hat sich das dann nivelliert, weil andere Leute einfach besser waren. Und dann habe ich Bratsche gespielt, also erst Geige, dann Bratsche.
Ich habe auch Bratsche gespielt, ja, siehst du.
Und dann habe ich tatsächlich auch gesungen und das habe ich auch relativ intensiv gemacht und habe auch eine große Leidenschaft dafür, verstehe, glaube ich, auch deswegen die Struggles von Sängern ganz gut und Sängerinnen. Ja, wie gesagt, so ich habe im Extrachor der Oper Köln eine Zeit lang gesungen. Und sonst auch so kleinere Mucken mal hier und da, aber ich war dann auch ganz froh, dass ich das nicht machen muss. Ich glaube, erstens stimmlich hat es nicht wirklich gereicht und zweitens bin ich auch nicht so der Typ. Also ich bin auch heute noch vor einer Ansage oder so vom Vorhang schon noch nervös. Das macht mir mittlerweile nichts aus so, also das ist, ihr kriegt das gut hin. Aber ich bin nicht so derjenige, der im totalen Zentrum selber stehen muss und ich glaube, Das braucht man schon irgendwie so ein bisschen als Musiker oder gerade auch als Sänger.
Ich habe immer das Gefühl, wenn du vor einen Vorhang gehst und eine Ansage machtest, also wenn ich das erlebt habe, war das immer komplett souverän und ohne Stress bei dir. Also ich habe das nie so empfunden, dass dir das schwer fällt.
Ja, zum Glück. Also ich meine, ich habe das ja auch geübt. und das ist ja wie
Was sind die schlimmsten Ansagen, die man als Intendant machen muss?
Die schlimmsten Ansagen sind wahrscheinlich wirklich die, wo man das Publikum enttäuschen muss.
Rolando Villason kommt nicht. So
ja, genau. In der Regel ist es aber natürlich immer so, dass man ja, wenn man vor den Vorhang tritt, die Lösung schon gefunden hat. Aha. Und dass man ja auch hinter der Lösung steht. Und in den allermeisten Fällen ist es auch so, dass das Publikum das irgendwie aufregend findet. Das heißt, man spürt dann eigentlich auch immer so, dass es eine, also vielleicht erstmal so ein bisschen, oh nein, was wird das jetzt? Und dann aber eine Erleichterung, dass es jetzt die Vorstellung stattfindet und dass es eine gute Lösung gibt und dass sich alle irgendwie da reingemacht und dass man auch was Besonderes erlebt, was es vielleicht nur in diesem einen Abend gibt.
Können wir das einmal für unser Publikum auch erklären? Also das ist für uns ganz normal, das Wort Absage oder Einspringer. Aber sagen wir, es ist 10 Uhr und am Abend hast du eine Elektra-Vorstellung in St. Gallen. Die spielt er ja auch noch kommende Saison. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe die Premiere gesehen. Sagen wir jetzt, ihr spielt die Elektra und um 10 kriegst du einen Anruf, die Elektra hat Bronchitis. Was machst du?
Dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen sauer, dass sie sich nicht vorher gemeldet hat. Also ich meine, das ist natürlich immer dann, wenn jemand um 10 Uhr dann final absagt, gut, wir hoffen natürlich, dass die Sänger sich vorher sozusagen in dem Moment, in dem es schon irgendwie heikel wird, sich natürlich schon melden und man so ein bisschen sich vorbereiten kann auf die Situation. Und dann fängt man natürlich aber an, dann fängt man nicht an, in die Datenbanken und so weiter zu schauen, wer das gesungen hat, sondern das macht man eigentlich schon gerade bei einem Repertoirestück im Vorfeld, dass man weiß, wer hat das wann, wo zuletzt gesungen und fängt dann an, Agenturen anzurufen.
Gibt's eine
Kollegen anzurufen, ja. Gibt es eine Möglichkeit, weil oftmals sind die Kollegen dann ja auch in anderen Proben ja. irgendwo und dann ja, müssen die rausgelassen werden, müssen anreisen, eingearbeitet werden. Also jetzt
an dem Tag.
Ja,
das, wir sprechen
also
ja
Elektra,
von
in Elektra ist, glaube ich, wirklich ein schwieriges Beispiel für einen Einspringer, ja. weil das kann man quasi
aber ich hab
szenisch
das,
fast nicht hinbekommen.
Ja, ich habe das in St. Gallen erlebt. Wir hatten Fledermausvorstellung und die Adele ist erkrankt und wir hatten, glaube ich, dann abends um 18 Uhr ist die Kollegin Theresa ist angekommen. Die hat das schon mal gesungen, diese Inszenierung. Aber trotzdem ist es ein Ritt, oder?
Also ja, auf jeden Fall.
Schafft sie es pünktlich und
sind die Sänger pünktlich? Sind sie ja. also und dann auch also der Druck, der auf den SängerInnen dann lastet, dass sozusagen also eine Partie, die sie zwar studiert haben, ja. möglicherweise auch in der Produktion, die sie kennen. In dem Fall war das so. Die
ja.
Theresa kannte die Produktion schon, aber ich habe dann hinterher auch mit ihr gesprochen, sie sagt, das war wirklich so Body Memory, das, wo sich dann sozusagen gar nicht der Kopf mehr eingeschaltet hat, sondern ja. einfach sozusagen der Körper sich so daran erinnert hat, ah ja, ich stand schon mal auf Skiern, irgendwie so geht das. und so hat sie das irgendwie ja. auch mit ihrer Adele gemacht.
Ja.
Und,
ich weiß noch, sie hat dann nach der Vorstellung mir gesagt, weißt du, ich wusste gar nicht, dass Rolando Villazón singt an dem Abend. Und ich dachte mir, vielleicht war das besser, dass du es nicht wusstest. Also ich hätte mir in die Hose gemacht dann, wenn ja. das erste Meet and Greet gewesen wäre in der Szene. Was ist im Theater dein Lieblingsort?
Ich liebe es, neben der Inspizientin oder dem Inspizienten zu stehen. Mhm. Und manchmal blätter ich auch für die, wenn ich sozusagen daneben stehe und also ich weiß, dass ich denen nicht total ins Handwerk pfusche und dann frage ich auch immer, ob ich mal sozusagen mitlesen und blättern darf und finde das einen wahnsinnig spannenden Job. Ist auch ein Job, den ich nicht selber machen möchte, weil es
zu nervenaufreibend
ja,
oder
extrem nervenaufreibend. Ja. Man verbindet ja so die technischen Vorgänge mit den künstlerischen und hat extrem viel Verantwortung und
Inspizienten sind ja immer die, an denen hängt alles, muss man sagen. Also wenn die den Einruf nicht machen, kommt Herr Hum bitte jetzt zur Szene oder Technik, Vorhang runter, dann kommt er nicht. Ne? Mhm. Also das ist ein unfassbar wichtiger Job.
Ich glaub, weil Herr Hum ja eigentlich schon selber verantwortlich ist für seinen
genau,
Auftritt.
Genau, das steht in den Verträgen, aber nicht in allen Verträgen. Zum Beispiel in Italien steht das nicht im Vertrag.
Ja.
Aber in der Schweiz und in Deutschland steht man, ist selber verantwortlich, ja. zur Bühne zu kommen.
Aber es ist natürlich trotzdem... Alle warten auf den Einruf der Inspizienz ja. und wenn er dann nicht kommt, ist es dann auch...
Das Problem ist ja auch oft, dass wir, das Publikum sitzt ja 2 Stunden durch. Also bei Liebe zu den 3 Orangen hatte ich zum Beispiel am Anfang zu tun und dann 60 Minuten nichts. Und ich war auch nicht auf der Bühne. Das heißt, ich saß 60 Minuten in der Garderobe. Dazwischen war noch die Pause. Und man vergisst dann auch, wie schnell die Zeit geht. Und dann kommt dieser Einruf herum zur Bühne und man hat irgendwie noch ein Stück Brezel im Mund. Also. Was ist dein Highlight eines Opernabends?
Also ich glaube wahrscheinlich schon sozusagen, wenn es dann alles, also jetzt für einen, den ich selber verantworten muss, wenn es dann alles gut gelaufen ist und man so am Schlussapplaus ist, auch da stehe ich wahnsinnig gerne so in der Vorhanggasse und gratuliere dann irgendwie den Sängerinnen und Sängern und allen, die da sind, zur Vorstellung und so weiter. Und wenn das dann so gut gelaufen ist, so gerade nach einer Premiere, wenn man vielleicht gerade auch eine Endprobenwoche hinter sich hatte, die nervenaufreibend war oder so, ist das schon ein toller Moment, wenn man dann da sozusagen da steht. Und ansonsten finde ich natürlich auch so, kurz vor Beginn, also ich sag jetzt mal auch so der Moment, wenn ich in einem anderen Haus bin, der Moment, wenn das Orchester gestimmt hat und dann dauert es irgendwie
herrlich.
Vielleicht zu lange und man merkt so, also eben auch das Thema, kommt jetzt eine Ansage von einem Kollegen, passiert jetzt irgendwas, also deswegen kann ich das auch aus Publikumssicht ganz gut nachvollziehen und man dann so merkt, okay, jetzt irgendwas stimmt irgendwas nicht, ich denke dann oft mal so, ja, also ich wäre soweit.
ich habe geklatscht.
Ja, genau. Aber ja, das ist schon auch spannend, so diese Antizipation.
Ich finde ganz lustig, dass du das Stimmen andeutest, weil für mich ist immer, wenn ich hinterm Vorhang stehe und ich höre das Stimmen, dann gibt's, das ist so ein heiliges Geräusch. Das ist so herrlich, diese reinen Klänge, bevor es dann ins Briten oder Prokofiev oder so geht. Da hat man nochmal so diese Chance, das wunderbare A der Oboe. Das ist so schön. Einmal hat mir ein Regieassistent gesagt, da war der zum ersten Mal in der Oper irgendwo und ging dann in Zürich in die Oper zum zweiten Mal und dann haben die auch gestimmt und da hat er seiner Begleitung gesagt, ach, das haben die in dem anderen Haus auch gespielt. Das gibt's auf der ganzen Welt, dieses Stimmen verbindet uns alle. Und das ist so der Auftakt. Und du sagst, du magst die Inspizienten-Position sehr gerne. Ich finde das total schön, weil mein Lieblingsort auf der Bühne sind die Hinterwände der Kulissen. Ich finde, das ist der Ort, wo nach der Vorstellung man umarmt sich. Also das ist das, was das Publikum nicht sieht. Und während der Vorstellung ist das da, wo die Sänger, die Schauspieler, die Tänzer noch einmal in sich gehen und sozusagen dann das vorbereiten, was das Publikum nachher sieht.
Ja.
Wie ist dein Verhältnis zur Theaterkantine?
Gut, ich glaube, es ist ein wichtiger Raum, den es in den zum Glück in den meisten Häusern gibt, wo man irgendwie zusammenkommen kann, hoffentlich auch nach der Vorstellung.
Es wird immer öfter auch gestrichen. Es gibt schon viele Theater ohne Kantine. Ist das nicht schlimm?
Ich find's auch schade. Wir haben auch immer wieder Diskussionen. Also es ist auch ein bisschen ein heikler Punkt, wenn man ein Haus leitet, weil irgendwie gerade so Leib und Magen sind dann doch auch immer die Themen, die Menschen irgendwie schnell emotionalisieren. Ich kenne das von mir selber auch. Ich bin auch gerne mal hangry oder so. Und wenn man mir dann nichts Vernünftiges zu essen gibt, dann ist das nicht gut. Also ich verstehe das total. Es ist also aus der Hausleitungsperspektive auch immer so ein bisschen ein Thema, dass womit man auch zu tun hat. Mhm. Aber es ist ein wahnsinnig wichtiger Ort, um sich zu treffen, auszutauschen. Ich bin auch tatsächlich so sozialisiert worden in Theatern, wo das auch immer nach der Vorstellung dann irgendwie nochmal länger war. Also in Nürnberg gab es, ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt, aber da gab es immer noch so einen Raucherraum. Es war ganz schlimm. Dann ist man irgendwie immer, auch wenn man nicht geraucht hat, irgendwann in diesem Raucherraum gelandet, weil da war es immer irgendwie lustiger.
Das ist das Problem. Die besten, also wenn du mit 4 Leuten am Tisch sitzt und du bist die Nummer 4 und 3 rauchen, die besten Gespräche sind dann, wenn die rauchen gehen und du verpasst sie. Du musst in den Raucherraum.
Ja, also ich weiß, also in dem Raucherraum ist man auch dann lange geblieben und hat sich ausgetauscht.
Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn man um 14 Uhr aus der Probe kommt, von der Vormittagsprobe, und in der Kantine es nichts mehr zu essen gibt. Das ist mein Desaster-Moment, weil dann ist man hangry, man hat durchgeprobt und möchte eigentlich seinen Teller Nudeln essen und dann sagen die, nein, ist alles aus. Das finde ich ganz schlimm. Aber die Kantine ist ja auch der Ort der Premierenfeier, oftmals zumindest. Wie wichtig sind Premierenfeiern für ein Opernhaus?
Also ich glaube, die sind sehr wichtig. Also ich glaube einfach so für also und
richtige Antwort.
Es gibt ja auch so die Kantine ist dann oftmals der Ort der internen Feier und das Foyer dann oftmals, dass man ist ja eigentlich fast an allen Häusern so, dass man auch mit dem Publikum die Premiere erstmal feiern möchte und dann irgendwie auch den Sängerinnen und Sängern, dem Regieteam und Orchester und allen Beteiligten irgendwie dankt. Das findet meistens sehr öffentlich statt und dann
ein sehr würdevoller Moment auch, ja.
Meistens. Sollte er sein, ja. und dann zieht man sich halt zurück oftmals in die Kantine und dann wird es so ein bisschen inoffizieller. Ich finde, das, also auch da bin ich irgendwie so groß geworden, das braucht es irgendwie. Ich habe das jetzt nach Covid auch erlebt, dass Häuser Dernieren feiern gemacht haben, weil sie gesagt haben, wenn sie sich bei der Premiere dann irgendwie alle keine Ahnung, in den Armen liegen und mit irgendwas anstecken, dann ist die ganze Serie quasi gefährdet. Und das fand ich auch gar nicht so schlecht. Also, dass man dann auch sozusagen zum Schluss noch irgendwas macht, dass es einem Repertoirehaus fällt, die Derniere oftmals so ein bisschen hinten runter. In Antwerpen und Gent, bei der Opera Flandern, wo ich gearbeitet habe, war eben Stagione. Das heißt, innerhalb von 2 bis 3 Wochen war die Produktion dann abgespielt. Ja. Da hat man auch eigentlich immer noch was zur Derniere gemacht, was auch schön ist, weil dann sind alle noch so ein bisschen zusammengewachsen und ja.
Wir hatten jetzt in Italien keine Premierenfeier, weil das ein Festival war und die halt jeden Abend irgendwas rausgehauen haben und die können, also es gab dann einmal einfach ein großes Essen für alle und dann sind wir einfach auch noch in ein Restaurant da bis 2 Uhr morgens gesessen, weil wir alle gesagt haben, wir können jetzt nicht nach dieser langen, also was heißt langen, aber intensiven Probenzeit bei so einem Stück nach Hause gehen und unsere Pasta zu Hause kochen. Es geht nicht. Also wir saßen dann bis tief in die Nacht und es war total schön. Also ich finde, Premierenfeiern sind wichtig, weil man ja auch das Regie-Team zum letzten Mal sieht. Also die reisen dann ab und man muss das alleine können. Und in einem Repertoirehaus sieht man ja dann die Sänger über Monate, also wenn im Januar Premiere ist, sieht man die bis im Juli ab und zu. Aber im Stagione hat man ja dann noch eine viel kürzere Zeit vor sich. Jetzt sind bei diesen Premierenfeiern ganz oft natürlich auch Instagram-Kanäle dabei und es wird gepostet und das bringt mich zu einem großen Thema, Social Media und Theater. Du bist nicht nur Opernintendant, St. Gallen hat ein Schauspielensemble, eine Tanzkompanie, ein Konzert, ein Orchester. Wie wichtig ist für euch oder für die Branche allgemein, du kennst ja viele Orte, Social Media geworden?
Es ist sehr wichtig. Ich glaube, es ist sozusagen gar nicht mehr die Frage. Als ich angefangen habe am Theater, ich habe ja irgendwie so völlig ausbildungsfrei als Referent für Marketing meinen ersten Theaterjob gehabt. Und das war so 2009. Mhm. Und da war es wirklich so die Frage, muss man auf damals noch Facebook sein, muss man auf YouTube einen Trailer hochladen und so. Und dann war ich so derjenige, der das mit den Kollegen dort dann so angestoßen hat, dass wir das jetzt mal machen und wirklich selber Trailer gefilmt und so. Ich bin wirklich überhaupt nicht so techie, aber das haben wir dann einfach gemacht. Das ist auch, ich hoffe, die sind nicht mehr auf YouTube irgendwo zu finden.
Wo war deine erste Stelle? Wir googeln das gleich mal.
Das war, also wie gesagt, nach heutigen Gesichtspunkten alles sehr dilettantisch, aber dann schon wichtig, dass man das irgendwie dann angefangen hat. Und ich glaube, aber logischerweise stellt man sich diese Frage heute gar nicht mehr, sondern ja, es gibt einen Produktionstrailer, es gibt ein Making-of, es gibt irgendwelche Feature-Videos, man macht sich sonst noch einfach wirklich auch Gedanken, was läuft denn gut auf Social Media. Und dennoch bin ich so ein bisschen skeptisch, wenn es darum geht, was uns das denn dann am Ende wirklich bringt, wenn es um Auslastung geht. Ja. Also weil, wenn wir natürlich, also wir haben einen Tanzkanal für unsere Tanzkompanie, der läuft super. Und
tolle Tanzkompanie auch, die machen ja wirklich fantastische Produktionen. Ja.
Bin mega stolz auf die auch. Und wir gehen jetzt auch auf Tournee schweizweit und langsam auch so international. Also sie haben wirklich jetzt auch es geschafft, sozusagen St. Gallen auf die internationale Tanzlandkarte zu setzen, was sehr schön ist. Und ich glaube auch, da ist dieser Instagram-Kanal, der super wächst und so, auch sehr wichtig. Die Frage ist dann halt immer, was bringt uns das in St. Gallen für die einzelne Vorstellung? Ja. Und
also was bringt es dir, wenn du Follower aus Hongkong hast, aber die kommen nicht zu euch ins Theater?
Genau, wir hatten auch ein ganz tolles virales Video. Wir haben ein Konzert gemacht mit dem Symphonieorchester St. Gallen und SZ Blind. Das ist eine Organisation, die hörblinden Menschen, also Menschen mit einer Hör- und Sehbeeinträchtigung, ja, hilft im Alltag überwiegend. Und die hatten ein Jubiläum und sind auf uns zugegangen, haben gefragt, ob sie irgendwie ein Konzert machen können. Und dann haben wir halt so mit so Hilfen, also teilweise ganz direkt, dass sie halt Musiker anfassen konnten beim Spielen, auch irgendwelche Luftballons zum Beispiel halten, die dann so Vibrationen übertragen haben, haben wir das gemacht. Und das haben wir natürlich auch mit Social Media begleitet. Und das ist total viral gegangen. Ich glaube, das ist natürlich, also es ist Image-Werbung, glaube ich.
Ja.
Es ist also sozusagen das, was davon übrig bleibt, dass man das halt gemacht hat. Also tu Gutes und sprich darüber, ist ja auch also notwendig. Das Konzert war sowieso voll, also insofern war das auch kein Problem. Aber die Frage ist immer so, wie übersetzt sich dann auch so eine Follower-Anzahl oder eine Anzahl an Likes auf die Leute, die sich das dann irgendwie auch anschauen. Wobei ich, also es gibt da, glaube ich, schon eine Entwicklung. Wir machen ja auch relativ viel Musical und wir merken schon auch, da sind teilweise Darstellerinnen und Darsteller mit ziemlich großen Followings und da merkt man schon, dass sozusagen dann auch Leute anreisen, nur um den einen Darsteller zu sehen und dann vielleicht auch merken, ah ja, das Theater hat ja auch was zu bieten und hier kann ich ja
dann gerne
ich
einen Tag
schauen,
länger,
was man hier Musical machen kann oder so.
Wie findest du das? Also es gibt ja immer dieses berühmte Geräusch vor der Vorstellung, wie da 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 da, schalten Sie Ihre Mobiltelefone aus. Ist ja total wichtig, dass es nicht piepst, aber viele Leute, also ich sehe das in Konzerten, in der Oper kann ich das nicht sehen, weil ich zu viel angestrahlt wäre vom Licht, aber in Liederabenden oder so sehe ich, wie die Leute mich filmen, wenn ich singe. Und ich habe Kollegen, die Konzerte abbrechen und die sagen, hören Sie auf zu filmen. Ich würde mich das nie trauen, auch wenn mich das ab und zu stört. Wie gehst du damit um, wenn du siehst, da filmt jemand eine Vorstellung, das ist ja eigentlich verboten.
Ja, also ich spreche die Leute dann schon drauf an. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wenn man in Bregenz bei den Festspielen ist, da wird man wirklich so mit einer Taschenlampe angeleuchtet, bis man das Handy wegnimmt. Das ist also ziemlich brachial, aber auch wirksam. Das machen wir jetzt in dem Sinne in den Vorstellungen nicht. Wenn ich sehe, wenn jemand genau vor mir sitzt, dann spreche ich die Person an und sage, ob sie bitte das Handy wegpacken kann. Ich gehe jetzt aber auch nicht hin und sage, das, was sie bisher gefilmt haben, muss jetzt sofort gelöscht werden.
Ja.
Also ich finde, da geht man auch so ein bisschen Weg des geringeren Widerstands. Ich verstehe das aber gerade in so einer, ich sag jetzt mal, Kammerkonzertatmosphäre, wo man eigentlich ja ein ganz direktes Band mit dem Publikum aufbauen möchte, dass man da dadurch gestört ist, weil man auch so wie freiwillig irgendwie dann da irgendwie. Und es ist ja nicht böse gemeint von den Leuten, sondern die wollen ja einfach.
Die sind ja begeistert.
Ja, die wollen ja einfach das auch irgendwie mitnehmen. Es ist auch, glaube ich, nicht so, dass dann da ganz viele graue Aufnahmen entstehen, die irgendwo kursieren, sondern oftmals sind das ja wirklich dann harmlose BesucherInnen, die das einfach für sich als Keepsake sozusagen haben wollen.
Aber ich habe schon tatsächlich vor mir, also Aufnahmen gesehen im Internet von irgendwelchen Konzerten, wo ich dann irgendwie dachte, gut, hier, die Person hat den Finger vor der Kamera. Also da habe ich dann geschrieben, können Sie das bitte runternehmen? I appreciate your following. Aber ich finde schon, das kann stören. Und gerade wenn dann, oftmals machen die Leute das Handy auf und dann kommt noch irgendein Geräusch dabei raus. Ich finde eigentlich schon, das gehört nicht in die Vorstellung.
Nee, finde ich auch. Also das ist tatsächlich so, dass man da, das ist ein geschützter Raum oder es sind auch Urheberrechte einfach betroffen von Menschen. Und also, wie gesagt, wenn wir irgendeinen Trailer rausgeben, dann dann haben wir die Rechte dafür und schauen natürlich auch, dass die Leute im bestmöglichen Licht dastehen. Und im Fall von solchen schnell mal mitgefilmten Sachen ist es natürlich heikel. Und ich glaube, größeren Häusern, wo dann eben auch vielleicht darauf gewartet wird, dass jetzt irgendwie dem Star-Tenor das C wegbricht oder sowas. Also ich meine, das hatte man ja, das ist dann ja wirklich eine Gefahr für die
Leute. Da gibt's diese berühmten YouTube-Aufnahmen, wo die 10 schlimmsten hohen Cs und die kursieren da einfach. Die kriegst du auch nicht mehr weg. Du programmierst wahnsinnig spannende Opern in St. Gallen. Ich glaube, die berühmteste Oper, die du kürzlich zur Aufführung gebracht hast, war Lilli Elbe. Das ist die erste Oper über eine Transgender-Person, würde ich sagen. Es gibt keine andere Oper, zumindest habe ich nicht von einer gehört, korrigiere mich, die jemals dazu geschrieben worden ist. Tobias Picker ist der Komponist. Wie kam es dazu, dass du so eine Oper, das ist ja wirklich ein unfassbar spannendes Thema auch und super aktuell, zur Aufführung gebracht hast? Und was hat es für dich persönlich bedeutet?
Ja, also ich finde, es ist spannend, weil tatsächlich, es gibt, glaube ich, keine andere Oper, die die Geschichte von einer Transperson ins Zentrum rückt. Auf der anderen Seite ist aber Oper schon auch die Kunstform, die immer mit Geschlechtern gespielt hat und mit Geschlechterrollen gespielt hat. Also denken wir an Kastraten, denken wir an Hosenrollen.
Cherubino. Die gängigste Oper.
Wo dann eben immer damit gespielt wird, wer ist jetzt sozusagen in welcher Geschlechterrolle und so weiter. Insofern finde ich es total passend, dass es das in der Oper gibt. Die Idee ist an mich herangetragen worden, via eben Lucia Lucas und Christian Lader, der es dann auch inszeniert hat. Und Lucia hat die Hauptrolle eben auch gesungen. Und es gab auch so ein bisschen, ich sag mal, im Vorfeld Diskussionen darum, muss das jetzt sein?
Ja.
Und so. Und
wie gingst du damit um? Weil das ist, ich finde ja immer so, sobald man in der Kunst oder in der Oper kann ja alles sein. Und wenn man anfängt zu denken, muss das sein, dann ist man schon eigentlich weit weg vom Ziel.
Ja, also man muss noch dazu sagen, ich habe mich dann dazu entschieden, das nicht irgendwann mal zu programmieren, sondern halt zur Eröffnung des sanierten Hauses.
Genau.
Und das war, glaube ich, so ein bisschen das, wo so einige gesagt haben, ja, aber müssen wir jetzt nicht eigentlich Fidelio spielen, wie damals 1968, als das Haus eröffnet wurde. Allerdings wurde Fidelio noch gar nicht vor so langer Zeit dort produziert. Und ich finde es auch auch wirklich eine schwierige Oper. Also ja. Gibt musikalische Momente, aber in der es übrigens auch um Geschlechterrollen geht.
Ja, total.
Also Fidelio ist ja sozusagen die verkleidete Leonore, die irgendwie die ganze Zeit probiert, ihren Mann zu retten und dann
als
Mann durchgeht. Also insofern gibt es da schon auch eine Verbindung. Das ist den meisten Leuten allerdings irgendwie nicht so bewusst. Und das Haus in St. Gallen ist eben 1968 gebaut, ist sehr konzeptuell gedacht von der Architektur, ist alles so hexagonal, es gibt fast keine 90-Grad-Winkel in dem Gebäude, alles ist so 120 Grad aufgesplittert und wie so ein Echo von so einem Hexagon. Und es ist, also schon bei der Eröffnung wurde gesagt, so es trägt das Signum der Moderne. Mhm. Und dann finde ich, muss man auch 2023, als es dann eben wieder eröffnet wurde, muss man sich schon auch fragen, was weiß denn jetzt in die Moderne? Und dann habe ich gesagt, in so einem Gebäude, also dann mit einem alten Stück anzufangen oder dann wieder, dass das wir in der Oper leider sehr oft machen müssen, sozusagen einen Stoff, der 200 Jahre alt ist, heutig zu interpretieren und sozusagen den doppelten Rittberger dann zu machen, um zu zeigen, was es denn noch sozusagen für eine Relevanz auf sich hat mit diesen Themen. Das wollte ich da eigentlich nicht machen, weil ich finde, wir müssen einfach in die Moderne, weil dann fand ich so eine Uraufführung eben richtig und natürlich auch dieses Thema Geschlechter Identität, das irgendwie unsere Gesellschaft ja doch total polarisiert, fand ich wichtig, weil ich finde, es ist auch unsere Aufgabe als Theater, immer wieder auch Gegenwart zu verhandeln.
Absolut.
Und
nicht nur mit alten Texten und alter Musik, sondern auch mit neuen Formen. Ne?
Genau. Und abgesehen davon, also wenn man dem Stück kritisch gegenüber sein möchte, dann ist es eigentlich sozusagen doch auch eine große und fast auch schon konventionelle Liebeserzählung oder Liebesgeschichte,
die
halt irgendwie die Geschichte von Gerda Wegener und Lili Elbe erzählt, die sehr, sehr berührend ist und auch die sehr tragisch ist. Also ich habe da immer so die Parallele auch zu den großen Liebespaaren der Geschichte gezogen, also Romeo und Julia, Tristan und Isolde, also so Paare, die nicht zusammen sein können, aber irgendwie doch und ein unglaubliches Band haben. Ja.
Gab es im Zuge dieser Produktion, die war ja, stelle ich mir vor, auch für alle Interpretinnen und Interpreten sehr emotional. Also das ist ein Thema, das einem wahnsinnig nahe geht, glaube ich. Ich habe die Oper nicht live gesehen, aber auf Opera Wire habt ihr die, glaube ich, gestreamt. Gab es da irgendwie eine Art von spezieller Community in diesem Cast, weil die so zusammengewachsen sind durch diese Probenphase? Und Christian Lader macht ja wahnsinnig emotionale Produktionen auch. War da was Besonderes?
Also ich glaube, es war auf jeden Fall eine besondere Produktion. Es war ja auch von der Formel, wir haben auch noch mit der Tanzkompanie damals zusammen gearbeitet und wir haben vor allen Dingen von vornherein darauf geachtet, dass es halt nicht so ist, dass das jetzt sozusagen über Menschen, die trans sind, gesprochen wird, sondern dass eben auch relativ viele Menschen, deren eigene Geschichte das eben ist, auch daran beteiligt sind, um die auch sichtbar zu machen. Ja. Und auch
Lucia Lucas in der Hauptpartie.
Genau.
Ja.
Lucia Lucas, Sam Taskinen, Mac Walls. Ja. Also so, da sind wirklich auch ganz viele Perspektiven dann mit eingeflossen in die Arbeit, die, glaube ich, sehr wichtig waren, die das auch authentisch gemacht haben. Und wir haben dann andersrum auch dafür gesorgt, dass sozusagen die Community in der Schweiz angesprochen haben, auch schon bei den Workshops auch da Feedback bekommen haben und das mit einbezogen haben in den Entstehungsprozess.
Mhm. Die Schweiz ist ja, und ich bin Schweizer, also ich habe mein Coming Out in diesem Land gehabt und ich habe die Schweiz nie als sehr, sag ich mal, offen erlebt. Also es ist schon ein konservatives Land. Das ist ja auch, kann auch eine Stärke sein. Also es gibt ja auch konservative Sachen, die gut laufen in der Schweiz. Mein Coming Out, da erinnere ich mich sehr schwierig. Ich wurde zum Beispiel vor laufender Kamera gefragt, also stehen Sie jetzt auf Frauen oder auf Männer? So. Und da denke ich mir so, warum muss das jetzt thematisiert werden? Damals war ich irgendwie 19. Du bist ein schwuler Mann, also du lebst in der Schweiz, du bist in dieser Kulturbranche, die ja sehr offen ist und du repräsentierst aber auch ein Haus. Gibt es da Situationen als schwuler Mann, die dir schwerfallen, wo du vielleicht benachteiligt wirst oder wo du für dich einstehen musst?
Ich glaube, eigentlich, meine, der schwule Mann in der Oper ist jetzt, glaube ich, nicht so ein ganz, so eine ganz seltene Spezies. Mhm. Warum das so ist, kann ich jetzt auch nicht so richtig beurteilen, aber das
Fact-checken wir dann.
Ja, genau. Aber ich glaube, es überrascht jetzt keinen so wirklich, dass jemand, der in der Kultur arbeitet, eben das. Und ich habe mir relativ früh halt gesagt, auch, also ab dem Moment, wo ich eigentlich dann auch Aufgaben mit Öffentlichkeitswirkung irgendwie übernommen habe, dass ich mich nicht verbiegen möchte.
Und, total gut, ja.
Und das hat eigentlich auch dazu geführt, dass ich da jetzt, also ich glaube, nicht jetzt irgendwie Leute vor den Kopf stoße damit und also so, aber dass ich, also irgendwann kam mal die Anfrage, ich glaube, als in der Schweiz die Homo-Ehe dann abgesegnet wurde.
Da war ich gerade bei dir am Gast.
Kam irgendwie die Anfrage von der Tageszeitung, vom Tagblatt, ob ich denn ein Statement zur Homo-Ehe in der Schweiz abgeben möchte. Und ich habe das dann gemacht, aber ich habe dann schon unseren Pressereferenten gefragt und habe gesagt, haben wir ja irgendwann eigentlich mal ein Statement über meine sexuelle Orientierung rausgegeben? Oder wie war das denn jetzt irgendwie so? Also es war dann schon so,
man
klar,
sieht uns das an.
Und war dann auch in der Zeitung, war dann irgendwie also auch prominente Homosexuelle in der Ostschweiz. Und dachte ich, okay, das ist jetzt also meine Kategorie.
Hat so diesen Stempel. Und ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, dass dann die Leute sagen, ja, das ist der schwule Opernsänger Aeneas Humm. Ich hasse das, aber andererseits denke ich mir dann auch, okay, dann kann ich damit was Gutes bewirken. Und dann kann ich eben auch auf Missstände hinweisen oder ich habe mir das zum Ziel gesetzt, an deinem Haus ist mir das nie passiert, weil du dich da auch sehr stark einsetzt, aber ich wurde einmal in einem Opernhaus wirklich unfassbar homophob beleidigt vor versammelter Mannschaft und nichts ist geschehen. Und da denke ich mir, vielleicht nutzt man dann halt seine Position als der schwule Intendant oder der schwule Opernsänger und stellt sich mal in so einer Situation und sagt, was passiert hier gerade?
Ja, also zunächst mal ist ja irgendwie Homosexualität jetzt weder eine gute noch eine schlechte Qualität so, also ich meine, man ist das ja einfach und ich finde auch da kommen natürlich bestimmte also nochmal, ich will mich in dem Business nicht verbiegen. Ich glaube, wir sind irgendwie 2025. Wer damit nicht klarkommt, das ist eindeutig ein You-Problem und nicht ein Me-Problem.
Amen.
Und ich bin da relativ offen und glaube aber auch, dass man eben schauen muss, was bedeutet denn, also wenn man selber eine Minderheitenerfahrung im Leben gemacht hat, was war vielleicht auch was mich an dem Thema Lili Elbe nochmal so interessiert hat, dann muss man sich ja irgendwie auch fragen, also das, was das mit mir gemacht hat und da, wo ich vielleicht in meinem Leben auch Momente hatte, wo das dann schwierig war, wie kann ich mich denn dafür einsetzen, dass das anderen Minderheiten nicht so geht und dass wir einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, also das ist ja, glaube ich, gerade auch politisch so ein bisschen heiß umkämpft, sozusagen, dass man eine Pluralität weiterhin sichtbar macht und dieser Sprech von das Normale wird ausgeblendet und nur noch das, was irgendwie verrückt, queer oder was auch immer ist, wird, dass man einfach sagt, nein, die Normalität ist, dass Menschen unterschiedlich sind, dass sie unterschiedlich lieben, fühlen, aussehen und so weiter und dass man dafür sich einfach immer wieder einsetzt und das auch laut ausspricht. Und
das heißt, an deinem Theater würde eine Pride-Flagge wehen, nicht wie an anderen öffentlichen Gebäuden.
Ja, sicherlich. Also ich meine, das ist ja auch, also das finde ich ganz schwierig, was gerade da in Deutschland passiert, weil ich mich da schon frage, was ist eigentlich in den letzten, weiß ich nicht, 30 Jahren gemacht worden. Ich bin lustigerweise mit Sven Lehmann, dem Queerbeauftragten oder dem ehemaligen Queerbeauftragten der Bundesregierung, aber dem ersten Queerbeauftragten der Bundesregierung, gut befreundet. Wir waren auf einer Schule zusammen und fand es wahnsinnig toll, auch was er für Arbeit da geleistet hat in der Hinsicht, jetzt auch nach wie vor eben aus der Opposition heraus leistet. Und ich finde dieses Anbiedern an so Tendenzen schon schwierig, weil ich eben glaube, es gibt schon noch den Bedarf dafür, irgendwie Fahnen auch mal rauszuhängen.
Ja, wir sind hier in einem Klassik-Podcast, aber jetzt sind wir gerade in diesem Thema, deshalb ich kann dir da zustimmen und es ist ganz spannend. Du lebst in dem Land, wo ich herkomme, und ich lebe in dem Land, wo du herkommst. Und ich nehme das gerade so wahr, dass ich das eigentlich unakzeptabel finde, dass der deutsche Bundeskanzler in einem Interview sagt, bei der Thematik über die Rainbow Flag, also die für so viel mehr steht als nur schwule Männer, das ist eine riesige Bevölkerungsgruppe, und er sagt, wir sind kein Zirkus, und dazu gibt's kein Statement mehr nachher. Also ich finde, man kann sich ja darüber unterhalten, ob jetzt die Pride-Flagge hängen muss oder nicht, das ist eine Frage, ich finde, sie soll hängen, aber dass man dann alle Menschen, die sich daran freuen würden, als Zirkus
beschreibt. Er hat genau gesagt, der Bundestag sei kein Zirkuszelt.
Genau, kein Zirkus. Und das, ja. Ich finde, das sind so Äußerungen, denen man eigentlich heute eben auch im Theater als Musiker auch entgegentreten muss und sagt, ich bin ein schwuler Mann, du bist Theaterintendant und bist einfach ein Mensch. Und das ist Teil von dir und eben nicht eine Flagge, die du einmal im Jahr hießt, sondern du bist das halt. Ja. Das sind viele Themen, die auch junge Menschen beschäftigen. Mhm. Und das bringt mich zu meinem nächsten Thema, das ich bei dir wahnsinnig spannend finde. So haben wir uns nämlich kennengelernt. Du förderst sehr viele Sängerinnen und Sänger, die am Anfang der Karriere stehen. Dank dir habe ich den ersten Papageno gesungen, wo ich dir für immer dankbar bin, in einer unglaublich schönen Inszenierung von Guter Rau. Das war 2022. Wir waren also noch mitten in der Corona-Pandemie. Du wirst ja von Agenturen überhäuft, nehme ich an, mit E-Mails von hier gibt's einen jungen Bariton, hier ein junger Tenor, Sopranistin. Wie kriegt man so dieses Händchen? Also die kommen vorsingen, aber wie siehst du, da passt jemand auch zu unserem Haus, zu our way of theater?
Ja, also es ist natürlich schon so, es gibt einfach der Markt, muss man leider so sagen, es ist ein Markt, ist groß, und oder sagen wir mal, der Markt ist gar nicht so groß, aber die Jobmöglichkeiten sind eher klein,
begrenzt, ja.
Sodass es dann doch sich recht schnell trifft. Es gibt tolle, finde ich, Nachwuchsförderungsprogramme, wo ich auch eng mit verbunden bin, beziehungsweise wir haben jetzt auch selber so einen einwöchigen Meisterkurs, den Operncampus in Silvaplana in Graubünden, super schöne Umgebung.
Ist das jedes Jahr?
Das ist jedes Jahr und ist wirklich ein tolles Programm. Also da leisten wir dann auch als Haus gemeinsam mit dem Verein einen Beitrag dazu. Und ansonsten folge ich eben diversen Nachwuchsförderungsprogrammen. Also ich war jetzt gerade bei der IMA, der Internationalen Meistersingerakademie in Nürnberg. In Neumarkt.
In Neumarkt. Das ist eine Institution geworden von meiner Lehrerin Edith Wiens, die ja seit 12 Jahren, glaube ich. Sie hört das sicher, korrigiert mich dann. Da kommen Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt, ich glaube bis 30 Jahre alt oder so, und stellen sich dann Intendantinnen und Intendanten vor.
Genau, aber es ist ein fünfwöchiges Programm. Wir kommen erst ganz am Ende dazu und schauen uns einen Tag an, was sie dann gelernt haben. Aber es ist wirklich toll, wie das dann geht. Ich war ja gestern gerade noch in Bazzaro, wo die Kirsten Schöttl-Dreier auch so einen einwöchigen Kurs macht, und habe da so ein bisschen Audition-Training gegeben. Auch da gab es tolle Leute. Also es gibt schon wirklich viele Leute, die man auch, glaube ich, begleiten muss und denen man auch einerseits Mut machen muss und andererseits natürlich auch die ein bisschen die Illusionen oder den Reality-Check geben muss, dass es halt ein hartes Geschäft ist und dass man auch immer mal wieder enttäuscht werden wird. Und so große Star-Karrieren gibt es ja heute auch kaum noch. Also das ist ja irgendwie, ich finde, wenn man eine vernünftige Karriere hat, wenn man gebucht ist und so, dann hat man schon wirklich sehr, sehr viel erreicht. Und das ist so, ja, wie findet man die Leute? Ich glaube, viel hören, viel
du reist
sein.
Viel auch an andere Häuser, ja.
Genau, auch, also ich höre mir auch gerne die Studioprogramme an. Also wenn ich irgendwie in London bin, Jette Parker oder Lindemann in New York oder eben Bayerische Staatsoper, die großen Studios, aber auch an den kleinen Studios gibt es natürlich immer wieder tolle Leute, die dann sich dann auch in dieser Zeit ja entwickeln und dann vielleicht auch nochmal so einen Quantensprung machen, ja.
Du machst das ja nicht nur mit Sängerinnen und Sängern, sondern du pflegst auch junge Regisseurinnen und Regisseure zu fördern. Also jetzt bei Elektra war das eine ziemlich junge Regisseurin, ich schätze mal so um die 30. Und für so ein Riesenwerk, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das dann direkt schon inszenieren darf. Ist das ein ganz anderer Markt sozusagen für die Regisseure als für die Sänger? Die lernst du ja nicht bei einer IMA kennen zum Beispiel. Wo triffst du diese jungen Talente?
Also ich war jetzt gerade Mitglied in der Jury des Ring Awards.
Ah, ja. In Graz. Ne?
In Graz, ja. Genau. Der findet alle 3 Jahre statt. Und das ist ja quasi für Musiktheaterregie der eine große Wettbewerb. Es gibt noch einen zweiten, den European Directors Award oder sowas. Aber der Ring Award ist, glaube ich, der bekanntere. Und da war ich halt in der Jury, da haben über 100 Teams Konzepte eingereicht. Mhm. Also diese Konzeptmappen zu lesen war schon auch echt...
Digital?
Digital, ja, aber immerhin ist, also ich meine, die waren so teilweise 40 Seiten lang mal, ich glaube 109. Das war schon relativ viel Holz.
Immer das gleiche Stück.
Ja.
Was war das Stück?
Orfeo von Monteverdi. Wow. Dann wird es ja so gesiebt, dann gibt es eben erst aufgrund der schriftlichen Bewerbung werden dann 9, also von 109 auf 9 runtergesiebt, die sich dann im Halbfinale vorstellen dürfen und auch eine Arbeitsprobe haben, also ganz irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde mit ein paar Sängern, damit man so sieht, wie arbeiten die denn. Und daraus werden dann 3 ins Finale durchgelassen, wo man dann wirklich denen, ich glaube, eine Woche Probenzeit gibt und sie 20 Minuten aus der Oper tatsächlich im Original Bühnenbild mit Kostümen, mit Licht inszenieren dürfen. Und dann wird sozusagen der Gewinner gekürt.
Diese 20 Minuten sind frei entschieden?
Nein, es sind immer die gleichen 20 Minuten. Nein, es war super spannend zu sehen, wie sich diese Teams entwickelt haben und es war eine große Jury, wir waren uns auch nicht immer ganz einig, aber trotzdem haben wir da, glaube ich, 3 ganz tolle Teams gehabt. Es hat auch am Ende jeder einen Inszenierungsauftrag bekommen oder jede.
Cool.
Und das finde ich schon gut. Und so kommen natürlich Leute nach und ansonsten gibt es natürlich auch immer mal wieder, dass man über Regisseure und Regisseurinnen, die schon eine Karriere haben, hört, ich habe hier einen super Assistenten gehabt, der hätte es eigentlich mal verdient oder man lernt oder hat vielleicht auch im eigenen Haus mal Leute, wo man sagt, wir geben dir mal eine Chance.
Ja. Ich finde das total spannend, Assistentinnen und Assistenten. Als ich angefangen habe, bin ich auch schon so alt, dass ich das sagen kann, als ich angefangen habe, gab es Assistentinnen und jetzt sehe ich irgendwie Opernglas und die führen Regie. Und ich finde das total schön zu sehen, dass die haben sich dann auch weiterentwickelt, haben jetzt ihre eigenen Karrieren. Und dann gibt es aber auch Leute, die ich kenne, die bleiben Assistenten. Die sagen, nee, ich bin super gerne die Assistenz von jemandem und reise dann mit dieser Person herum. Wir haben eine Rubrik bei Classic Doppio, die heißt Classic Doppio Speed. Und die kommt immer, wenn man den Kaffee getrunken hat. Hast du noch? Ich werfe dir Wörter oder Begriffe zu und du musst mit einem Wort oder einem Begriff, einer Expression antworten, nur etwas. Bist du ready?
Ja, hoffentlich.
Lilli Elbe.
Großartig.
Die Zauberflöte.
Schöne Oper.
Puccini.
Love it.
Heavy Metal.
Not for me.
Champagner.
Ja, er hat's verschuldet.
Die Fledermaus.
Die beste Operette.
Monteverdi.
Da ging's los.
Elektra.
Ich hab ihm das Beil nicht gegeben.
Und ihr spielt es noch diese Saison, ne?
Ja.
Loge.
Ja, gemütlich.
Und jetzt eine Zwischenfrage. Loge oder Parkett würdest du? Wo sitzt du lieber?
Loge.
Ich auch. Derniere.
Traurig.
Roter Fußboden.
Gewöhnungsbedürftig.
Kantine.
Wichtig.
Klavierhauptprobe.
Lang.
Ich gehe eigentlich immer auf hier einen Begriff ein und Klavierhauptprobe war jetzt sehr klar. Das heißt lang für dich. Warum? Vielleicht erklären wir kurz.
Ja, die Klavierhauptprobe ist der Moment, in der bei einer Opernproduktion fast alles zusammenkommt, nämlich alles außer dem Orchester, das erste Mal geprobt wird. Und das ist auch der Moment, in dem dann logischerweise alles, was schief gehen kann, schief geht oftmals.
Emotionen sind
in denen die SängerInnen und Sänger das erste Mal in ihren Originalkostümen sind, sich vielleicht damit wohlfühlen oder nicht
oder
so
nicht.
Wohlfühlen.
Da gibt's auch die, warum habe ich eine Schleppe?
Ja. es ist der Moment, in dem irgendwie für das Regie-Team oftmals der Reality-Check ist, funktioniert das eigentlich alles wirklich so, wie wir uns das vorgestellt haben, also insbesondere bei Teams, die noch nicht so oft zusammengearbeitet haben, und es daher auch für die Technik und die Abteilung am Haus immer so ein bisschen, die präsentieren da auch ihre Arbeit und ist auch der Moment, in dem es, sollte das mal der Fall sein, das probiert man natürlich zu vermeiden, noch Änderungen geben muss, in denen die eigentlich dann entschieden werden, wenn man sagt, das geht so gar nicht. das ist natürlich irgendwie schon emotional, weil natürlich, man arbeitet im Theater, für alle haben das schon mal mitgemacht, aber auch eine Schneiderin und ein Schneider haben ja irgendwie neben ihrer Arbeitszeit, sind ja keine Maschinen, die haben ja ganz viel Arbeit und Zeit und Mühe reingesteckt. Und wenn man es dann auf der Bühne sieht und sagt, irgendwie funktioniert es einfach nicht und der Sänger kann damit nicht das spielen, was er spielen soll oder es erzählt einfach was anderes als das, was man erzählen möchte oder muss an der Stelle, dann ist es natürlich auch manchmal schmerzhaft, dann zu sagen, okay, das Kostüm ist raus und wir brauchen jetzt innerhalb von 3 Tagen was komplett Neues. Nochmal, das ist immer nicht der gewünschte Moment,
aber das ist einfach die Probe, wo das passieren kann.
Genau, also, wo das passieren kann, wo es einfach wirklich da ist. Ich finde, ich bin ungerne, also es gibt Intendanten, die gehen das erste Mal in die Klavierhauptprobe und sind vorher nicht zu sehen gewesen. Das ist nicht so mein Style, also ich will es eigentlich schon vorher.
Du bist öfter bei Proben, ich sehe dich öfter.
Vorher wissen und will auch in Kontakt damit sein. Aber ja, es kann schon immer mal passieren, dass man irgendwie sagt, also jetzt, wo wir es also so sehen und in dem Licht und irgendwie funktioniert es halt nicht. Was können wir denn noch anderes machen? Und
ich habe am Anfang meiner Karriere immer gedacht, die Klavierhauptprobe ist auch der Moment, in dem ich getestet werde. Was natürlich auch stimmen kann, weil wie du sagst, das erste Mal die Partie im Kostüm, im Licht oder mit Perücke und allem Möglichen, das verändert auch das Singen. Aber ich merkte irgendwann, diese Probe ist auch für die anderen. Also die ist total wichtig für die anderen. Und da habe ich ein Interview mit Marlies Petersen, wunderbare Sopranistin, gehört. Und die sagte, also ich singe nie in der Klavierhauptprobe, weil das ist die Probe für alle anderen. Mittlerweile bin ich am Punkt, wo ich immer komplett die Klavierprobe aussinge, weil ich möchte wissen, wie fühlt sich's an mit dem Kostüm oder allem. Und die Klavierprobe ist immer etwa 10 Tage vor Premiere bei euch. Das heißt, ihr habt dann nochmal 10 Tage Zeit. Ich habe das auch schon erlebt, so 4 Tage vor Generalprobe, wo dann halt eigentlich keine Zeit mehr ist für Änderungen.
Ja, ich finde es auch immer wichtig, dass die Klavierhauptprobe quasi in der Vorwoche vor der Premiere ist.
Ja.
Sonst kann man es dann dann wird es dann irgendwann wirklich richtig großer Stress. Natürlich ist, wenn die Klavierhauptprobe früh ist, ist dann davor der Stress, um es dann sozusagen fertig zu bekommen. Und es ist schon so, die Klavierprobe, da geht es eigentlich weniger ums Singen und ums Musikalische, weil eben dann kommen ja noch die Bühnenorchesterproben, Orchesterhauptprobe, Generalprobe und so weiter, die wo es dann eben klar darum geht. Und wenn jetzt ein Sänger sagt, ich singe jetzt heute nicht aus, gerade bei einer anstrengenden Partie oder gerade dann auch, wenn man irgendwie Sachen noch organisieren muss, das 10-mal unterbrochen wird oder wiederholt wird,
klar,
dass man dann irgendwann sagt, ja okay, also ob du jetzt da singst, wir können es uns schon vorstellen. Aber
mir hat einmal, das war ein ganz wichtiger Moment, Hasko Weber, der Intendant des Deutschen Nationaltheaters, bis jetzt Intendant, jetzt ist er nicht mehr, jetzt ist er irgendwo anders hingegangen, hat mal gesagt, Theater ist dann, wenn man merkt, dass der letzte Knopf am Kostüm mit Sorgfalt hingesetzt wurde. Und das ist ja ein Team-Effort und du hast ein fantastisches Team hinter dir am Theater, unter anderem eine Mitarbeiterin, eine Regisseurin, Guta Rau, die auch inszeniert, aber die du auch schon lange kennst. Und wie wichtig ist für dich, so eine Vertrauensperson auch zu haben, die, ich glaube, ihr kennt euch wahrscheinlich 10 oder mehr Jahre, 15,
mehr Jahre,
15
ja.
Jahre. Ihr versteht euch blind wahrscheinlich. Ist das ein Teil deines Erfolgs, dass du mit Leuten arbeitest, denen du vertraust?
Ja, also Guta ist total wichtig für mich und
macht einen
fantastischen Job. Und eben, sie ist mit mir nach St. Gallen gekommen. Wir hatten davor, also wir haben zusammen in Hagen gearbeitet, in meiner ersten Station. Dann haben wir lange Zeit nicht miteinander gearbeitet und dann ist sie eben wieder mit nach St. Gallen gekommen. Ist total wichtig. Ich würde aber sagen, mein Netzwerk ist insgesamt also auch noch größer. Es gibt noch ein paar Leute, denen ich einfach vertraue. Und das ist, glaube ich, immer wichtig, wenn man eine Führungsposition hat, dass man sich auch irgendwo mal sozusagen ungeschützten Rat holen kann und dass einen Leute auch einschätzen können, denen man vertraut. Und ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und dann bleibt es aber natürlich nicht aus, dass man sich, also ob jetzt mit Guter oder mit anderen Leuten auch mal irgendwie auseinandersetzt und irgendwie sagt, wir haben jetzt mal eine andere Meinung. Und das muss man dann auch aushalten.
Aber das ist auch wertvoll, dass man das haben kann.
Ja, eben. Ja. Und also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man auch mal Widerspruch oder auch mal gespiegelt bekommt, wie jetzt bestimmte Entscheidungen, weil das habe ich gemerkt, seitdem ich sozusagen Gesamtverantwortung übernommen habe, dass, also ich glaube, ich bin immer noch sehr präsent und zugänglich, das probiere ich zumindest, aber dennoch gibt es eine größere Hemmung, zu mir ins Büro zu kommen, als vielleicht zu jemand anderem ins Büro zu kommen. Und dann ist es halt irgendwie doch wichtig, dass man irgendwie das auch hin und wieder mal gespiegelt wird. Also natürlich bleiben dann auch bestimmte Sachen dort und werden dort gelöst, wenn man sie dort lösen kann. Aber dass man immer wieder auch gespiegelt bekommt, das und das ist jetzt eben nicht so gut angekommen oder das hat irgendwas ausgelöst in einem Haus. Also wir haben fast 300 Mitarbeitende am Haus. Das ist schon auch ein großer Organismus und dass man da irgendwie merkt, und auch ein Spiegelbild hat, so was jetzt gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, und sich einfach auch immer wieder austauscht, ist wichtig.
Ich habe zu Beginn gesagt, du bist die neue Generation der Intendantenwelt. Das finde ich auch total richtig, weil du eben, ja, du bist viel näher an meinem Alter als jetzt gewisse Kolleginnen und Kollegen von dir und du bist mit ganz anderen Sachen groß geworden. Daher möchte ich dich zum Abschluss gerne fragen, was hast du für Träume, für Wünsche für diese Kunstform der Oper, die dir so am Herzen liegt?
Ist ja ganz toll, dass man in der Oper so lange jung bleibt. Ich glaube, in allen anderen Berufen wäre ich mittlerweile schon Best-Stager. Nein, aber natürlich habe ich noch Träume. Ich finde allerdings gerade auch die Möglichkeiten, die ich in St. Gallen habe, wirklich großartig. Werde ich dort in Rente gehen? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist für den Moment ist es wirklich eine tolle Station, wo ich auch wirklich gerne bin, wo ich es bewegen kann. Wo ich auch merke, dass auf kulturpolitischer Ebene zumindest Partner vorhanden sind, mit denen man das was gestalten kann, was verändern kann, auch auf Ebene unseres Aufsichtsgremiums im Verwaltungsrat, ist es wirklich gerade eine gute Zeit. Insofern bin ich zunächst mal zufrieden und war noch nie so strategisch. Also ich habe in meinem Lebenslauf keine so ganz großen Häuser bisher gehabt, weil ich auch ich sag jetzt mal, so ein Stadttheater immer sehr geschätzt habe, auch weil es ich will das gar nicht ausschließen, aber das ist jetzt nicht mein allergrößter Traum, irgendwie an der Metropolitan Opera zu landen. Das kann ich jetzt überhaupt nicht so sagen, sondern ich...
Schwer, eine Wohnung da zu finden.
ich will, glaube ich, irgendwie spannende Herausforderungen haben an Orten, die ich gut finde. Und ich sehe, glaube ich, schon eine große Herausforderung so für unsere Branche so in den nächsten Jahren auf uns zukommen, wenn wir so sehen, wie so öffentliche Ausgaben gemacht werden und vor allen Dingen, wie planlos oftmals in der Kulturpolitik dann auch damit umgegangen wird. Weil wenn ich so höre, 10% einsparen, das ist immer die eine Ansage. Auf der anderen Seite ist dann immer, höre ich jetzt auch von vielen deutschen Kollegen und Kolleginnen, die dann sagen, ja, wir müssen so und so viel einsparen. Aber wenn wir dann sagen, wir wollen dann auch das Angebot verändern oder sowas, heißt ja, nein, ihr müsst das Gleiche weitermachen. Ja. Und ich glaube, da landen wir irgendwann an einer Stelle, die nicht funktioniert. Und ich glaube auch, dass man, glaube ich, über viele Sachen, deswegen habe ich vorhin so diese kulturpolitische Ebene angesprochen, da braucht es, glaube ich, irgendwie auch mal eine größere Vision dafür, warum denn sozusagen Kultur wie gefördert wird. Ja. Und das fände ich schon auch noch interessant.
Du kommst einfach wieder zu Klassik Doppio in ein paar Jahren und dann sehen wir, wo du, oder vielleicht bist du dann noch in St. Gallen, vielleicht nicht, wo du bist und wie es der Kultur geht. Lieber Jan, danke, dass du gekommen bist. Du bist der dritte Gast in diesem wunderbaren kleinen Podcast Klassik Doppio. Ich hoffe, der Kaffee hat dir gefallen und geschmeckt. Was bist du immer noch, Presto? Immer noch wach?
Ja, es hat gut gewirkt und vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich da sein durfte.
Danke, dass ihr zugehört habt. Ihr habt Klassik Doppio gehört und wir haben den leckeren Kaffee Sinfonia von der Berliner Röststätte getrunken. Danke für die Unterstützung. Wir werden hier wirklich versorgt von euch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte empfiehlt uns, speichert uns auf Spotify, Apple Music und schaut wieder vorbei. Wir hören aber hier bei Klassik Doppio immer mit einer humorvollen Note auf. Und Jan, du weißt, ich lache sehr gerne. Das ist etwas, was zu mir gehört. Und du auch. Wir haben viel schon zusammen gelacht. Was ist dein Lieblingswitz? Denn ich würde dich bitten, dass wir so mit unserem Podcast heute beenden.
Ja, ich hatte so ein bisschen
Bühne frei.
Schnappatmung, als du mir das geschrieben hast. Es muss natürlich ein Ratschenwitz sein.
Wir verlieren jetzt Zuhörer.
Ich könnte sogar zwei erzählen, aber der eine, um die Bratschen aufzuregen und der andere, um sie wieder aufzubauen. Aber ich erzähle erst den klassischen Bratschenwitz. Also es gibt da einen Tutti-Bratscher im Orchester und ist ein ganz lieber Kollege. Ob er spielt oder nicht, weiß man eigentlich nicht so richtig, weil alle vermuten, es sei besser, wenn er nicht spielt. Er ist aber regelmäßig da, also schon. Und irgendwann wird er halt pensioniert. Und die Kollegen sagen halt, ja, also netter Kollege und so, aber irgendwas war doch immer seltsam. Bevor er auf die Bühne gegangen ist oder vor jeder Probe, ist er nochmal zu seinem Bratschenkasten, hat sich da so davor gestellt und ganz konzentriert reingeschaut und hat den dann geschlossen und ist wirklich sehr gedankenversunken auf die Bühne gegangen. Aber niemand wusste, was steht denn eigentlich in seinem Bratschenkasten und so. Und dann am letzten Tag, nach der letzten Probe, haben sie gesagt, so, wir müssen dich das jetzt fragen, bist du irgendwie religiös, ist das spirituell oder so. Und dann geht er zu seinem Kasten, macht den auf und zeigt es allen und da steht halt: Bogen rechts, Bratsche links.
Eine wahre Geschichte.
Eine wahre Geschichte.
Hast du noch einen Witz?
Ja, der andere, der Counterwitz wäre sozusagen der, treffen sich der Tutti-Bratscher und der Konzertmeister im Bauch des Dirigenten.
Ui.
Dann sagt der Bratscher zum, umgekehrt. Siehst du, so gut bin ich im Witz erzählen. Dann sagt der Konzertmeister zum Ratscher, sag mal, was machst du denn hier? Ja, also irgendwie, der Dirigent wollte wieder 1000 Sachen, war wieder nicht zufrieden mit dem. Ich habe auch geübt zu Hause, bestimmt 5 Minuten und so. Und nach der Probe war er einfach so sauer auf mich und hat mich gefressen. Und was machst du hier? Ich komme von der anderen Seite. Der ist aber nicht ganz jugendfrei.
Wir haben hier schon schlimmere Witze gehabt, kann ich dir sagen. Was für ein Ende. Lieber Jan, danke, dass du hier warst. Das war Klassik Doppio.